Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Montag, der 22. Juli und auch heute am Wochenanfang freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast und zwar auf den österreichischen Kulturmanager Fabian Burstein. Den lade ich aus mehreren Gründen ein. Zum einen hat er einen neuen Podcast und ein neues Buch. Es wird in diesem Gespräch darum gehen, ob wir überhaupt noch in einer Diskussionskultur sind, wie Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, wie Medienmenschen und wie Kulturschaffende miteinander umgehen können, aber auch darum, wie sie mit ihrem Publikum in Dialoge treten können. Wir werden reden über Publikumsstatistiken, denen man mal mehr und mal weniger glauben kann, und über Perspektiven des Kulturbetriebs an sich. Also allerhand auf der Liste. Guten Morgen, Fabian Burstein.
Guten Morgen, schön, dass ich bei dir bin.
Ja, schön, dass du mal wieder bei mir bist. Wir haben so viele Themen auf der Latte, weil du einfach so unglaublich viel beschäftigt bist. Auf der einen Seite Empowerment Kultur, das ist dein neues Buch. Ich weiß gar nicht, wie du das so schnell machst. Das letzte ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen.
Vor zwei Jahren.
Kam mir vor wie letztes Jahr. Ist immer noch aktuell eigentlich, also muss man immer noch das Letzte lesen und jetzt kommt schon das Neue. Und dann, letzte Woche, ging online Bühneneingang dein Podcast. Mit wem sprichst du da?
Ich spreche mit interessanten Menschen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, aber nicht nur. Aber es geht um die Kultur und vor allem um Innenansichten, die auch mal ein bisschen eine kritische Perspektive aufmachen und vor allem ausrollen.
Ja. Also wenn ihr hier alle Podcasts Guten Morgen gehört habt bei Backstage Classical, wandert einfach rüber zum Bühneneingang. Eine Folge gibt's schon. Worum geht's da?
Ich habe mit Samuel Koch gesprochen, der extrem bekannt ist und der als Schauspieler sehr viel auch in Stadttheatern unterwegs ist und der einfach einen Einblick gibt, wie dieses Inklusionsthema eigentlich in Realität gelebt wird. Ich kann nur so viel sagen, es ist ernüchternd.
Ich habe reingehört, trotzdem ist er sehr optimistisch. Wir hatten das Thema vor kurzem bei Backstage Classical. Antonia Munding hat eine große Reportage geschrieben und sich gefragt, sag mal, ihr redet alle über Inklusion, wo ist denn der Rollstuhl auf der Orchesterbühne und es gibt ihn nicht?
Völlig richtig. Also es scheitert tatsächlich am Personal. Also im Personal ist keine Repräsentation da dieser Menschen auf der Bühne, in den Ensembles. Also es ist wirklich durch die Bank eine Baustelle. Aber wie du sagst, zum Beispiel der Samuel betrachtet das immer sehr, sehr positiv und das ist ja immer auch wichtig, dass es so Integrationsfiguren gibt, die sagt, okay, gut, es ist jetzt nicht alles super, aber wir sollten es jetzt mal gelassen, aber konsequent anpacken.
Felix Klieser, bei uns so ähnlich, ne? Der Hornist, der mit den Füßen spielen muss, der auch sagt, die große Diskrepanz ist, wenn man selbst behindert ist, will man nicht drüber reden, weil man will ja eigentlich normal sozusagen teilhaben an diesem Kulturbetrieb. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema und wir müssen drüber reden. Wir hatten das schon mit Thomas Quasdorf damals, ja, der auch immer gesagt hat, Axel, das ist alles fürchterlich, weil ich will doch einfach ganz normal singen. Ich bin Sänger, ja, aber man reduziert oft oder fragt mich dann oft, wie ist das? Hast du auch dieses Gefühl gehabt mit Samuel Koch, dass das so ein Zwiespalt ist?
Absolut, wir haben das auch offensiv thematisiert in dem Podcast. Ich habe ihn gefragt, geht dir das nicht eigentlich schrecklich auf die Nerven, dass wir jetzt schon wieder stundenlang uns darüber unterhalten, dass du ein Künstler im Rollstuhl bist und eigentlich andere in deiner Situation sprechen über ihre neue Rolle, über ihr neues Engagement etc. Er hat gesagt, ja, es ist eine ambivalente Geschichte. Ja. Zum einen, ja, er würde sich das wünschen, ganz auf seinen künstlerischen Ausdruck sich fokussieren zu können. Andererseits, und das ist auch typisch er, sieht es das Privileg, dass er die Bekanntheit hat, halt das einfach aufs Tapet zu bringen. Ja.
Wenn ihr es alles hören wollt, nochmal Bühneneingang. Fabian Burstein ist auf allen großen Plattformen. Geht einfach mal hin und kommt dann aber unbedingt auch wieder zurück. Fabian, jetzt reden wir über Empowerment Kultur, dein neues Buch. Das fängt an mit einem Shitstorm. Was ist da eigentlich passiert?
Kurz zusammengefasst, ich war Leiter des Kunst- und Kulturprogramms der Buga 23 in Mannheim, das halt ganz stark, so wie seinerzeit die Buga in Kassel als Vorgänger Buga zur Documenta, ganz stark so als Kulturbuga positioniert war, also viel Programm, alle Sparten. Und drinnen war auch eine Soziokulturschiene, wo sich Initiativen bewerben konnten. Und es hat sich ein Seniorenballett beworben. Und es hat sich herausgestellt, dass die relativ knapp, bevor die Auftritte waren, dass es sich um eine sogenannte tänzerische Weltreise handelt mit Kostümen, die, sagen wir es mal diplomatisch, etwas klischeebehaftet waren. Ich habe eingegriffen und gesagt, das geht so nicht. Wir können uns nicht quasi, oder wir dürfen nicht Gefahr laufen, dass wir uns belustigen an Kostümierungen, die andere Kulturen darstellen.
Karneval 1980 war es eigentlich so ein bisschen.
Ja, höflich ausgedrückt. Und offenbar ist mir das auch die selbstkritische Komponente nicht so gelungen, dass das irgendwie gut angekommen ist. Jedenfalls, die Damen sind direkt zur Presse gegangen. Das Ding hat sich innerhalb von 2 Tagen an die Bild-Zeitung weitergesprochen. Dort war es dann bundesweite Titelseite und dann war die Hölle los.
Was hast du für Lehren daraus gezogen? Das kann man auch lesen in deinem Buch. Und vor allen Dingen, was rätst du uns, wie wir damit umgehen als Gesellschaft?
Also ich sehe zwei ganz große Learnings. Das eine ist, und da beginne ich immer bei mir selber, das ist immer wichtig, also ich habe gelernt, Kommunikation ist alles. Ja. Also nicht zu kommunizieren, wie wir das phasenweise probiert haben, um eine Deeskalation herbeizuführen, das ist völlig kontraproduktiv. Man verliert die Deutungshoheit, die Leute verstehen nicht, warum man etwas vielleicht auch berechtigterweise gemacht hat. Das heißt, auf die schreckliche Situation der Hasswelle muss man einfach Zähne zusammenbeißen und reingehen in die Welle und sprechen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, das mediale System ist kollabiert. Das muss man sagen. Also Zeitungen haben voneinander abgeschrieben, sind wirklich, man hat das auf Social Media gut beobachten können, ist richtig in einen Clickbaiting-Rausch geraten, weil die Geschichte hat halt online performt wie verrückt. Ja. So, und das ist eine Sache, wo ich schon sagen muss, da müssen sich Redaktionen, glaube ich, hinterfragen und schauen, wie gehen sie damit um.
Die ja selbst in der Krise sind, kann ich aus meiner Perspektive sagen. Ne? Haben wir in deinem Podcast, übrigens bin ich auch bald zu Gast, ne? Bühneneingang, falls das jemand noch nicht mitgekriegt hat, einfach mal rübergehen, dass die Zeitungslandschaft, gerade die Kulturzeitungslandschaft, sich komplett verändert hat, dass es kaum noch ernsthafte Kulturberichterstattung gibt. Lustigerweise, ich war jetzt am Wochenende, diese Woche beim Freischütz in Bregenz und das ist so lustig, weil ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was da auf der Bühne stattfand, scheint es gar nicht mehr zu geben. Jeder geht davon aus, es ist eine große Bühne, es sind 8000 Leute, es ist Unterhaltung, also besprechen wir das auch in Popcorn-Form. Also es gibt kaum noch ernsthafte Auseinandersetzung mit dem und du hast das mitgekriegt eben. Es geht dann um Clickbait, selbst in der Kultur, da wo es eigentlich um Differenzierung gehen muss. Das heißt, uns fehlt der Diskussionsraum auch in der Kultur?
Absolut. Also das ist ja auch etwas, was in meinem Buch dann vorkommt. Am Schluss schlage ich ja diverse Schulterschlüsse vor und ich glaube, der Schulterschluss, der solidarische Schulterschluss zwischen Kultur und Medien im Sinne von, wir befeuern uns mit einer kritischen Auseinandersetzung wechselseitig und solidarisieren uns auch, was zum Beispiel Finanzierung betrifft. Also Medienfinanzierung muss komplett neu gedacht werden. Aber diese
muss man dazu sagen, die ist in Österreich nochmal anders als in Deutschland. Ne? Also Medienfinanzierung in Österreich heißt auch staatliche Unterstützung für Printmedien. Das gibt es ja in Deutschland überhaupt nicht. Da gehen die Medien auch unter, weil die Werbung längst woanders hingewandert ist, nämlich zu Google und Co.
Ja, wobei du sprichst ein wirklich interessantes Thema an, das insbesondere auch wahrscheinlich für deutsches Publikum interessant ist. Die Medienfinanzierung in Österreich ist hochgradig problematisch, weil es keine Förderfinanzierung ist, sondern in Wahrheit eine Inseratenfinanzierung. Das heißt, es entstehen toxische, ich habe das gestern den Begriff gehört von Sebastian Laud und dem Chef von Datum, es entstehen wirklich toxische Abhängigkeitsverhältnisse, Werbung gegen Berichterstattung. Und ja, also die Kulturberichterstattung ist in einer ganz, ganz schweren Krise und es ist genau wie du sagst, es wird nicht reingegangen in die Themen und deshalb fühlt sich Politik auch nicht herausgefordert in dem Feld und das ist immer gefährlich.
Da haben wir schon mit den Spannungsfeldern zu tun, auf der einen Seite und den Schulterschlüssen, von denen du redest. Ne? Auf der einen Seite Medien und Kultur, auf der anderen Seite Kulturpolitik und Kulturschaffende, kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz bei den Medien bleiben, weil dieses Toxische, das haben wir bei Backstage Classical auch. Ja? Ich sehe aber auch gerade, also dass erstaunlich viele Kulturinstitutionen trotz des kritischen Journalismus, den wir machen, sagen, ey, ja, wir haben eigentlich die ganze Zeit vergessen, ein Medium zu fördern, was uns auch begleitet, was uns auch kritisch begleitet. Das fehlt uns. Das waren früher die Tageszeitungen, die Feuilletons. Und plötzlich kommen die tatsächlich auch zu uns. Also da bin ich wirklich erstaunt, dass es da ein Bewusstsein gibt, ey, über einen Umweg ist es ja auch staatliche Förderung. Ja? Also Theater, die bei uns eine Anzeige schalten, aber eben ganz klar ohne Kopplung an Berichte, ohne Kopplung an Redaktionen und sogar damit, dass man kritisch mit ihnen umgeht. Ich glaube, da findet auch ein Umdenken bei Kulturinstitutionen gerade statt.
Ja, das, auch da sind alle in einem Boot. Man darf das Publikum, schrägstrich die Leserinnen, nicht unterschätzen. Und was uns völlig verloren gegangen ist, ist auch der Spaß an dem Spiel Medien und Kultur, also zu kritisieren und zurück zu kritisieren und sich richtig auseinanderzusetzen, dass im positivsten Sinne die Fetzen fliegen. Also ich muss ehrlich sagen, das Wohlfühlambiente, das mir teilweise in den Kulturformaten begegnet und auch die Beleidigtheit, zum Beispiel jetzt auf dieses Buch hin in Österreich, also da bleibt dann wirklich die Spucke weg. Ja.
Wie drückt sich die aus bei dir? Ich kann das gleich sagen, wie sie sich bei mir ausdrückt, aber sag erstmal, wie sie sich bei dir ausdrückt.
Ja, also ich hätte mir gedacht, dass sie sich in einer Konfliktfreudigkeit ausdrückt. Sie drückt sich aber ähnlich aus wie beim ersten Buch auf Seiten der Kulturpolitik, nämlich mit einem beleidigten Wegignorieren teilweise. Ja, nicht bei allen, also das darf man nicht über den Kamm scheren, aber das ist bei mir die Hauptbeobachtung plus, also ich meine, das ist insgesamt ein Wiener Phänomen, dass halt schlecht über dich gesprochen wird hinter deinem Rücken, aber das muss man aushalten.
Das muss man aushalten, aber tatsächlich scheint gerade in der Kulturpolitik, ist meine Erfahrung, kein Bewusstsein zu bestehen, auf Pressefragen auch tiefgreifend zu antworten. Also wir hatten bei Backstage Classical gerade eine Reportage über Missstände und die Rolle von Kulturpolitik. Zum Beispiel sehen wir das gerade in Kassel, wir haben es gesehen in Wiesbaden, wir sehen es in Erfurt, wir sehen es an ganz vielen Häusern, Bremerhaven. Und ich habe all diese Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker angeschrieben. Es kommt so gut wie gar nicht zurück. Also tatsächlich, Hessens Kulturminister ist der Einzige, der gesagt hat, auch können wir die Fristen ein bisschen verlängern, wir haben gerade Sommerferien. Die anderen versuchen abzutauchen, wegzutauchen. Ich erlebe das mit den Salzburger Festspielen, wo ich ein Dialogangebot auch geschrieben habe. Lass uns das doch öffentlich ausdiskutieren. Die Rolle von Kurenzis, die Langeweile im Programm, wollen wir nicht drüber sprechen? Nein, es gibt keinen, man will nicht Dialog führen und dann passiert genau das Gleiche wie bei dir. Dass man hintenrum hört, oh, auch aus den Salzburger Festspielen, da wird aber schlecht über dich geredet. Ach komm, ja, das ist aber nicht der Diskurs, den wir eigentlich führen sollten, sondern wir sollten lustvoll streiten. Warum tun das so wenige? Weil sie Angst haben, dann nicht mehr Teil dieses Systems zu sein?
Also auf journalistischer Ebene sicher, weil da gibt es eine große Vermischung. Das geht so weit, dass sich manchmal Journalisten mittlerweile in künstlerische Formate reinziehen lassen, also Teil der Inszenierungen werden, was ich für sehr problematisch halte, weil dann logischerweise die Berichterstattungsdistanz nicht mehr gewahrt sein kann. Ich bin part of the game und nicht Beobachter. Ja.
Aber das sind sie, weil sich ihr eigener Job wahrscheinlich gar nicht mehr lohnt. Ja? Also, und ich finde es manchmal auch gar nicht schlimm. Wir haben bei Backstage Classical die Lösung, dass wir immer einen Transparenzhinweis hinter den Artikeln haben. Jetzt Bregenz, schreibe ich ganz klar runter. Ich arbeite auch für die Wiener Symphoniker und darf sie trotzdem verreisen in diesem Fall. Ja? Aber ich glaube, wichtig ist eigentlich Transparenz. Dass es da Schnittmengen gibt, finde ich ganz selbstverständlich eigentlich.
Ich finde die Schnittmengen auch selbstverständlich. Ich finde auch die Transparenz wichtig. Es ist aber alles wie immer eine Frage der Dosis. Ja, also wenn uns beispielsweise auch im Qualitätsmediensegment aufgrund großer Medienpartnerschaften mit relevanten Festivals, und zwar wirklich in der Breite der Medienpartnerschaften, wenn das so eine Fläche einnimmt, dass Zweifel aufkommen können, dass die noch ein kritisches Gegenüber sind, dann würde ich mir schon was überlegen. Wenngleich, und das war ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, darum habe ich dieses Kapitel mit den Schulterschlüssen geschrieben, ja, da besteht ein gigantischer ökonomischer Druck, der wirklich sehr ungesund ist, wo es ums nackte Überleben geht, wo Leute in den Redaktionen ihre Jobs fürchten, wo sie gezwungen werden, jedes Thema fünffach zu verwerten, weil alle sagen, ja, du musst dich der Digitalisierung stellen, mach noch einen Online-Artikel, schreibe einen Newsletter, mach einen Podcast und so weiter und so fort. Das kann nur schiefgehen. Das heißt, das kann man nicht nur einfach da hinhauen, sondern da muss man schon sagen, die Verantwortung tragen in der wirtschaftlichen Führung, die müssen auch schon langsam tragfähige Konzepte entwickeln. Ja,
ja, die scheinen nicht mehr am Horizont irgendwo sichtbar zu sein. Aber auch da mit Medienpartnerschaften, es gibt dann ja zwei Modelle. Ne? Auf der einen Seite zum Beispiel ORF, Salzburger Festspiele. Also die Salzburger Festspiele habe ich mitgekriegt, auch bei Kurenzis-Debatten. Der ORF kann das gar nicht da einsteigen, weil er ist darauf angewiesen, dass Leute zugucken, wenn sie Stücke aus den Salzburger Festspielen übertragen. Also da ist die Medienpartnerschaft so eng verknüpft, auch mit dem künstlerischen Prozess und mit dem Erfolg der Festspiele, dass kritische Berichterstattung so gut wie gar nicht stattgefunden hat und stattfindet. Auf der anderen Seite sieht man aber so einen Sender wie das ZDF oder sowas, die haben gar keine Medienpartnerschaft mehr, weil sie haben nicht mal mehr Kultur im Programm. Ja? Also die übertragen plötzlich, weiß ich nicht, die Mailänder Scala und die Arena di Verona und haben überhaupt gar keine Beziehung mehr zu deutschen Opernhäusern und Kulturinstitutionen. Also frage ich mich, was ist eigentlich schlimmer, ja? Die Verbandeltheit des ORF oder die komplette Kulturferne des ZDF?
Ja, also das Schöne ist ja das, was du beschreibst, es ist ja im Kern keine Rocket Science. Ja? Im Prinzip, es gibt den künstlerischen Ausdruck und es gibt die Rahmenbedingungen. Und öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat sich meiner Meinung nach um den künstlerischen Ausdruck zu kümmern, da gerne auch in Medienpartnerschaften, also sprich, ich kaufe einfach Vorstellungen ein, zeige sie, cover sie, berichte davon und dann gibt es das Systemische und da gibt es keine Medienpartnerschaften. Ja. Und das muss wieder allen vielleicht auch wieder klar werden. Ich weiß auch nicht, warum das so plötzlich so ein feudales Selbstverständnis gegriffen hat die letzten 20 Jahre. Also das muss ich selbst den rustikalen und sicher nicht korrekten Intendanten der Vergangenheit vor 30 Jahren zugute halten. Also die haben keinen Journalisten zu nah an sich rangelassen und das war schon ein ordentliches Match.
Ja. Absolut, und darin bestand ja auch wahrscheinlich das öffentliche Interesse, ja, in dem Streit. Also wir haben das damals mitbekommen, als wir die Bayreuther Festspiele bei Sky übertragen haben und da ist immer eine Stunde Pause zwischendrin und das gleich zweimal und da haben wir gestritten über die Inszenierung und fanden auch nicht alles toll und Katharina Wagner war dann gesagt, ja, jetzt gib's ihm mal. Ja, also da haben wir öffentlich tatsächlich nach der Aufführung oder während der Aufführung gesagt, oh, ey, was ihr jetzt gesehen habt, das war aber auch nicht alles richtig cool. Ja, und dann hat eine Sängerin gesagt, nee, weißt du überhaupt, dass da 50 Grad drin sind, das ist so Wahnsinn. Und dann dachte man, ja, aber da musst du trotzdem einen vernünftigen Ton treffen. Also haben sich dann plötzlich ganz spannende Diskurse entwickelt in der Kritik. Und ich glaube, das ist das Problem, jetzt auch nochmal Bregenzer Festspiele, dass da dass wirklich alle sich berufen fühlen, so eine Werbetrommel zu rühren, damit überhaupt die Menschen da draußen noch in irgendeine Kulturveranstaltung gehen, weil selbst die Kulturredakteurinnen und Kulturredakteure Angst zu haben scheinen, dass kein Schwein mehr in diese Aufführung geht. Und deshalb muss alles gut geschrieben werden. Und ich glaube, das ist komplett kontraproduktiv, weil wenn wir eine Chance haben, besteht sie in der Debatte.
Also ich muss auch sagen, es gibt auch jetzt in jüngerer Vergangenheit, vor allem unter den Routiniers, ein Narrativ, das mir wahnsinnig auf die Nerven geht. Das ist, die Quelle meines Berufes ist, ich bin schon mit 15 am Stehplatz gestanden, der Oper. Das ist schön, das kann auch für eine gewisse künstlerische Bewertung von Relevanz sein, das ist aber keine journalistische Qualifikation. Ja, also ich beobachte sehr stark den investigativen Journalismus, vor allem in Wirtschaftskreisen, weil mich das sehr interessiert, wie die arbeiten. Und die sagen auch nicht, ich war schon mit 15 Praktikant in Unternehmen X.
Sparfuchs bei der Sparkasse. Ich hatte schon ein Sparfuchskonto bei der Sparkasse, ja.
Sondern darum geht es nicht. Es geht um ein Handwerk und mit diesem Handwerk schaue ich mir ein System an. Ja.
Ist auch ein Teil deines Buchs, ne? Kultur wieder als Handwerk zu verstehen und auch Kulturöffentlichkeit als Handwerk zu verstehen. Aber nochmal dieses Interesse, wo ist eigentlich das Interesse des Publikums? Auch das besprichst du in deinem Buch, finde ich, in einem sehr, sehr spannenden Teil. Da geht es um Studien über das Publikum, die lustigerweise oft institutionsnah gemacht werden und uns alle erzählen wollen, vergesst das mit dem, die Kultur geht den Bach runter, guckt doch, wir haben volle Häuser, alles ist gut, juhu, juhu. Du schreibst, nö.
Richtig, also für mich war der Aufhänger eine Publikumsstudie, die das österreichische zuständige Ministerium für Kunst und Kultur veröffentlicht hat, quasi im Auslaufen oder nach der Corona-Pandemie und wo plötzlich die Botschaft war, die Horrorgeschichten, das hat nur anekdotenhafte Evidenz. Und in Wahrheit, es gibt einen optimistischen Befund, das Publikum kehrt zurück. Da habe ich gedacht, okay. Es ist auch so transportiert worden in den Medien, also quasi die Krise ist abgeblasen. Und ich habe mir dann für das Buch die Zeit genommen, das ist ja doch eine mächtige Studie, und habe die gelesen.
Und crazy. Ja. Du meinst so richtig gelesen?
Ja, ich habe diese, ich weiß nicht, es sind 90 Seiten oder so, ich habe die gelesen Und mir hat es die Schuhe ausgezogen. Das steht da nicht drinnen. In der Studie ist erstens einmal Sparte für Sparte beschrieben, wie heftig die Einbrüche waren, selbst in dem ersten Jahr, das schon noch von Corona beeinträchtigt war, aber dass das Rückkehrjahr war, also wo überall sonst quasi die Sehnsuchtswelle gekommen ist und alles boomvoll war, da waren sogar noch schwere Einbrüche spürbar. Und insgesamt sagt das Studienteam, es kann keine positive Prognose abgeben, weil das, was sie da gefragt haben in Bezug auf, ob die Leute unter Umständen wiederkommen würden, das sind so Interessensbekundungen und auch die, die das gesagt haben, das ist so eine geringe Zahl. Also daraus kann man explizit keine Ableitungen machen.
Das ist interessant, wir haben das in Deutschland ähnlich. Das Institut für kulturelle Teilhabe in Berlin hat eine Studie gemacht und hat gesagt, oh, in Berlin gehen die Zahlen für Kulturkonsum generell wahnsinnig in den Keller. Also dass die Leute haben kein Geld mehr, die Leute haben verlernt, in Kulturinstitutionen zu gehen. Das wurde groß begründet. Ich habe lustigerweise die Studie auch gelesen, really. Und es ist wirklich in die Tiefe gefragt worden und das war das Ergebnis. Und dann kommen aber Kollegen, Journalistenkollegen im Tagesspiegel zum Beispiel, prominente Berliner Zeitung, und schreiben, also pass mal auf, ich war jetzt in 5 Premieren und die waren alle voll. Es ist total rappetippetippetupasupidupi in Berlin. Da gibt es überhaupt nämlich gar keinen Publikumsschwund. Und was diese Analyse sagt, die ist sowieso ein Jahr alt und hat Daten von gestern. Also ich bin doch in diesen Opernhäusern und ich sehe, es ist voll. Und das ist echt interessant. Ne? Und da sieht man, dass wir gerne auch als Journalistinnen und Journalisten die Augen zumachen, die Krise nicht sehen wollen und alles schönreden und Gefahr laufen, dass wir in einem hohlen Zahn sitzen, der uns bald ausbricht.
Ja, es ist vor allem, es ist kürzlich ein Buch erschienen, das im Wesentlichen die Theaterstatistiken der letzten 70 Jahre durchgeackert hat. Und da gibt es einfach ganz klare Befunde. Und die sind wie folgt. Das Sprechtheater ist seit der Mitte der 60er Jahre um 50% eingebrochen, Punkt.
Das ist Glab, ne? Das glaube ich, der
ja, hat gemacht. Ja, genau. Glab, genau. Gleichzeitig auch, es ist, wie man so schön sagt, nicht alles schlecht. Klassische Musik bewegt sich auf einem überalterten Niveau, aber ist stabil. Ja? Und zwar auch dann stabil, wenn es komplexer wird. Und ja, also man sieht es.
Auch da wieder, genau, die Herausforderung wird gesucht. Ne? Klassik als Goldpreis der Kultur quasi, ne? Immer stabil.
Ja, auch im Übrigen auch das Kinder- und Jugendtheater ist seit 20 Jahren stabil. Ja? Das heißt, es geht gar nicht darum, alles schlecht zu reden, aber sich in die Tasche zu lügen, ist halt auch fatal. Und gerade bei solchen Studien, weil einem Ministerium vertraue ich natürlich zu Recht. Ja. Und ich kann dazu sagen, diese Studie ist mittlerweile quasi der Sockel für andere Erhebungen, zum Beispiel in Wien gewesen. Das heißt, eine falsche Interpretation
versteht. Bei uns wird die Straße aufgerissen. Pass auf, Fabian, ich mache mal das Fenster zu. Hier, eine Sekunde. Das ist Wahnsinn. Alles im Umbau hier in der Sommerpause. Zack, zack, zack. Fenster zu. Und jetzt ist wieder Ruhe. Jetzt können wir weitermachen. Entschuldigung.
Und die falschen Ableitungen verstetigen sich, ja, und haben natürlich dann Auswirkungen auf kulturpolitische Maßnahmen, die unter falschen Grundvoraussetzungen gemacht worden sind. Also das sieht man in Wien sehr gut, ja.
Aber was machen wir jetzt damit? Also das ist jetzt dein zweites Buch innerhalb von 2 Jahren. Du hast gesagt, das erste wurde herrlich ignoriert. Das zweite wird wahrscheinlich auch herrlich ignoriert werden. Die sagen, ah, der nervt. Die Institutionen, die du da ansprichst, machen da auch die Augen zu. Oder wie du gesagt hast, reden schlecht über dich und versuchen weiterzumachen. Warum machen wir den Kram eigentlich? Und hast du Hoffnung, dass sich irgendwann mal was verändern wird?
Also das Gute ist, das erste Buch ist tatsächlich medial im Gott sei Dank nicht ignoriert worden. Also das war sehr, sehr breit diskutiert worden und hat tatsächlich dazu geführt, dass das auch im politischen Milieu extrem stark Thema ist, bloß mit der Botschaft, bloß den weghalten. Ja. Jetzt stehe ich vor einer neuen Situation, weil ich erstmals auch den Kulturjournalismus sehr strukturell kritisiert habe. Das heißt, das Buch ist jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen da. Es wird spannend sein zu sehen, wie steigt das mediale System auf diese Kritik ein, ja, und in welchen Austausch geht es. Also die Karten werden gerade erst gemischt und wir haben vorher über Optimismus gesprochen. Auch ich bin da optimistisch, ich werde da nicht aufhören. Das ist ist ja unser aller Kultur, das muss man klipp und klar sagen.
Ja, ich sehe da auch ein Umdenken. Also ich mache diese Arbeit ja schon lange, auch diese kritische Kulturbegleitung schon sehr lange und habe in den letzten Jahren gemerkt, den großen Gegenwind, ja, ob in Form von echten Shitstorms oder von Nestbeschmutzer setzen, ja. Und ich merke jetzt schon, auch gerade durch Backstage Classical, dass die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen merken, der meint es erstens ernst und zweitens, es ist auch nötig, dass wir drüber reden. Ich glaube, die Einschläge werden so nah, dass viele Kolleginnen und Kollegen merken, boah, okay, wir müssen da mal einsteigen in die Diskussion. Also ich merke gerade einen Wandel und tatsächlich das, was du am Ende deines Buches, und das finde ich ja auch ganz schön, bittest, es finden Schulterschlüsse statt, es finden plötzlich Diskussionen statt. Also ich erlebe das gerade erstaunlich nahe, dass viele Leute Schulterklopfen mitmachen wollen, dabei sind und tatsächlich ernsthaft nach neuen Wegen suchen. Und insofern leben wir auch in einer spannenden Zeit der Kultur, die sich gerade wandelt.
Ja, wobei wir müssen da eines auch sehen, dieser Wandel, den du beschreibst, hat auch mit einem Medienwandel zu tun. Das heißt, plötzlich werden Medienprojekte, die nicht mehr in den klassischen Linien verlaufen, extrem professionalisiert und damit auch extrem mächtig. Ja, also ich merke, dass mein Podcast erscheint bei Missing Link Media, dort erscheint auch die Dunkelkammer von Michael Nickbarsch. Das ist mittlerweile aufgrund der Reichweite das relevanteste Investigativmedium Österreichs. Und man könnte vor 3 Jahren hätte man gesagt, geh mit deinem Podcast, was weiß ich wohin, das ist irgendwas, ja.
Ist ja in den Printmedien oder in den Online-Medien genauso, ja. Also konkret hat die großen Enthüllungen über die Treffen in der Wannsee-Villa gemacht. Übermedien ist wirklich das Portal, was Medienjournalismus betrachtet. Also das sind ja alles, Backstage Classical ist eben auch ein Medium, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, von außen auf den Betrieb zu schauen. Also ich glaube tatsächlich, dass da eine neue Form von Journalismus entsteht, die sich auch finanzieren kann inzwischen. Und auch da bin ich gar nicht mehr so skeptisch. Also vielleicht müssen wir auch Abschied von der alten Welt nehmen, ja? Dann ist das doch okay. Also das passiert ja gerade. Und nochmal, wir gestalten das mit. Also so empfinde ich das jedenfalls. Und ich merke, viele wollen es mitgestalten, sind schon dabei. Und deshalb ist das ja ein spannender Wandel, den wir gerade haben.
Ja, ich möchte 2 Punkte dem hinzufügen. Erstens, ich war kürzlich bei einer Veranstaltung mit einem sehr bekannten Medienmanager mit ORF-Bezug, der gesagt hat, er hat jetzt mal reingehört, wie das ist mit den Interventionen. Und die Antwort war, gibt es von der rechten Seite gar nicht mehr. Aus einem einfachen Grund, den rechten Medien ist der ORF völlig wurscht. Die haben ihre parallele Medienwelt gegründet. Was heißt das? Das kann man aber auch positiv, also nicht nur die Bösen können das, sondern auch diejenigen, also das zeigt offenbar einen Mechanismus. Es gibt andere Felder, das heißt, das müssen wir positiv besetzen. Genau. Und aus diesem Gedanken heraus, glaube ich, da umso mehr muss der Kunst und Kultur sich Raum holen. Und den 2. Punkt habe ich jetzt vergessen.
Wir haben jetzt auch schon das 5. Mal versucht, ein Ende zu machen. Das müssen wieder Freischütz von Philipp Stölzel, der hat auch 3 Enden gehabt, deshalb wussten die Leute gar nicht mehr, wann sie zum Schluss klatschen sollten. Also von daher, das ist das 3. Ende. Wahrscheinlich seid ihr jetzt schon in eurer U-Bahn 5 Stationen zu weit gefahren. Könnt ihr wieder umsteigen und auf dem Rückweg dann den Bühneneingang von Fabian Burstein hören, den neuen Podcast. Oder ihr bestellt euch Empowerment Kultur, was Kultur braucht, um in Zeiten von Shitstorms, Krisen und Skandalen zu bestehen. Erschienen im Atelier Verlag. Und wir trinken jetzt noch einen Kaffee, Fabian.
Ja, und ich freue mich, wenn du dann in ein paar Wochen bei mir zu Gast bist. Das wird super.
Ja, genau. Das habe ich noch nicht verraten. Dabei ist das ja der ganze Sinn, warum ich dich eingeladen habe, weil ich dann auch bei dir eingeladen werde. Aber ihr könnt jetzt schon reinhören in den Bühneneingang, den Podcast von Fabian Burstein. Ihr könnt sein neues Buch lesen und vor allen Dingen, ihr könnt euren Kolleginnen und Kollegen von diesem Gespräch erzählen. Es gibt viel zu debattieren wieder. Man kann diesen Podcast, ihr wisst es, natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Oder wann auch immer. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Haltet die Ohren steif.